Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Hallo, herzlich willkommen, Lars. Ich sehe, du machst ein fragendes Gesicht.
Ja, ich musste überlegen. Ich hatte erst die Musik nicht erkannt, aber dann habe ich gemerkt, wir fangen klassisch an mit Edvard Grieg und der Halle des Bergkönigs.
Jawohl! Hat's erkannt. Hey, toll. Ich versuche in letzter Zeit immer wieder mal klassische Stücke zu spielen, weil das so viel Spaß macht, das auf Ukulele und Kazoo zu verwursten. Und das ist tatsächlich aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg, die Halle des Bergkönigs. Ja.
Möchte ich noch erwähnen, ich kenne das ja, weil Savatage, eine Metalband aus den 90ern, das mal gecovert haben.
Okay, so, der erste Punkt auf den Shownotes ist damit schon erfüllt. Ja, es geht heute tatsächlich tief runter, ins Innere der Erde, tief in die Höhlen. Eigentlich wären wir mit Höhlen auch im Sumpf ganz gut bedient gewesen, denn da hatte ich ja neulich auch mal was über eine Folge über Tunnel und Höhlen gemacht. Aber heute sind wir aus Gründen in Data seinem Hals unterwegs, denn das, was wir besprechen, ist, ja, in welchem Sinne ist es eigentlich Science Fiction? Wir haben das im Vorfeld ein bisschen diskutiert, haben uns dazu entschieden, das kommt in Data seinen Hals, es ist Science Fiction. Ich bin immer noch nicht so ganz glücklich mit dieser Einteilung. Wir reden heute über Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und da kommen jetzt vielleicht schon einigen von euch die Gedanken, warum ich da so Schwierigkeiten habe, das zur Science Fiction zu erklären. Jules Verne gilt ja als einer der Väter der Science Fiction. Dummerweise gab es im 19. Jahrhundert, als er seine Romane geschrieben hat und erfolgreich war, diesen Begriff noch nicht. Er gilt als einer der Vorläufer der Science Fiction, weil er dieses Genre, ja, weil er vieles in seinen Romanen geschrieben hat, was dieses Genre später geprägt und hervorgebracht hat. Also das Fantastische, der wissenschaftliche Aspekt, fantastische Reisen mit viel wissenschaftlicher Unterlegung hier. Es wird auch immer wieder behauptet, Jules Verne hätte viel vorhergesehen, was sich an technologischen Entwicklungen später tatsächlich so eingefunden hätte. Da bin ich ja sehr skeptisch, was diese Prophezeiungsgabe von Jules Verne angeht, was diese Interpretation angeht. Ich weiß nicht, wie siehst du Jules Verne als Vater der Science Fiction? Könntest du sowas unterschreiben?
Ja, wenn du jetzt 20.000 Meilen unter dem Meer hast, das ist sicherlich ein bisschen mehr Science Fiction, wegen des U-Boots, das da konstruiert wurde. Das hier ist eigentlich ein Abenteuerroman.
Ja. Man muss halt auch sagen, gerade so diese technologischen Neuerungen, die er in vielen seinen Romanen eingeführt hat, das waren nicht unbedingt technologische Neuerungen von Technologien, die es noch gar nicht gab. Das U-Boot zum Beispiel, das gab es zu seiner Zeit schon. Jules Verne hat mit der Nautilus nicht das U-Boot erfunden. Er hat nur bestehende U-Boote in seinem Roman weiterentwickelt, so dass man damit tatsächlich 20.000 Meilen bequem unter den Meeren reisen konnte, anstatt nur, ich glaube, dass das bekannteste oder heute historisch bekannteste U-Boot, das es gab, wurde im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt, um im Hafen von, ich weiß nicht mehr welcher Stadt, ein Kriegsschiff zu versenken. Die Besatzung des U-Boots ist mit Mann und Maus ertrunken, während die Besatzung des Kriegsschiffs überlebt hat. Die waren ja im Hafen. Dieses U-Boot war auch wirklich nur ein Zylinder mit einer Klappe oben, durch die das Wasser eindringen konnte. Und innen saßen, ich weiß nicht, ein Dutzend Leute und haben an einer großen Kurbelwelle gedreht, um dieses Boot voranzutreiben, um damit das Kriegsschiff zu rammen. Dementsprechend war das für die auch ein Himmelfahrtskommando, aber U-Boote gab es schon. Auch in anderen Dingen gab es, könnte man jetzt bei Jules Verne eher sagen, Science Fiction, Reise zum Mond.
Ja.
Oder es gibt auch einen Roman, ich glaube, der heißt Reise durch das Sonnensystem. Der ist weniger bekannt. Da wird ein Felsbrocken von der Erde ein sehr großer Felsbrocken in der Größe eines Meteors von der Erde abgespalten durch irgendeine, weiß nicht was, Naturgewalt und eine Gruppe von Menschen, die sich auf diesem Felsbrocken gerade zufälligerweise befinden, reisen dann auf diesem Felsbrocken durch das ganze Sonnensystem, kommen am Ende wieder zur Erde zurück, nahe genug an die Erde, um dann vom Felsbrocken runterspringen zu können, auf die Erde. Also, und auch, die haben auch Sauerstoff. Der verpufft nicht, sondern der bleibt irgendwie da. Das ist ähnlich wie Reise zum Mond, wenn sie dieses Geschoss, in dem sie da reisen, den Müll oder den toten Hund, den sie dabei haben, wenn sie die entsorgen wollen, machen sie einfach mal schnell die Fensterklappe auf und schmeißen das raus. Die Luft entweicht schon nicht so schnell. Also, Wissenschaft, das war auch im 19. Jahrhundert schon bekannt, dass Luft schneller entweichen würde. Und Jules Verne hat sich bei all seiner Wissenschaftsbegeisterung auch nicht um alles bis ins letzte Detail gekümmert.
Wissenschaftlicher Fakt, Luft entweicht schneller als wie Müll.
Als wie Müll und tote Hunde. Das ist wirklich, die haben Reise zum Mond Hunde dabei und einer hat den Abschuss nicht überlebt. Und damit man nicht die ganze Zeit einen toten Hund in der Kapsel hat, wurde dann aus dem Fenster geschubst. Und der hat dann dieses Geschoss wie ein Trabant umkreist die ganze Zeit.
Ja. Das ist dann der Humor von Jules Verne.
Jules Verne hat einen sehr eigenen Humor. Das ist schon so. Ich mag die Romane von Jules Verne sehr, auch wenn die manchmal etwas schwer zu lesen sind. Aber auch gerade wegen seinem Humor, der andererseits heute an manchen Stellen etwas eigenartig wirkt. Es ist halt wie immer im Kontext der Zeit, wir kommen da bei Reise zum Mittelpunkt der Erde, wir haben ja auch den Roman uns mal durchgelesen, beziehungsweise vorlesen lassen. Genau, von Rufus Beck. Und da werden wir auch an ein paar Stellen kommen, wo man spätestens bei der Beschreibung der Isländer, wahrscheinlich würde man das heute nicht mehr gerne so machen wollen. Aber Reise zum Mittelpunkt der Erde ist tatsächlich schwierig als Science-Fiction zu sehen, weil es ist halt ein Reiseroman, eine abenteuerliche, fantastische Reise. Der wissenschaftliche Aspekt ist da im Roman sehr viel stärker als in der Verfilmung von 1959, dem Disney-Film, den wir uns angeschaut haben. Bei Jules Verne findet man halt die Wissenschaft in der Geologie. Die beiden Hauptakteure, der Professor und sein Assistent, permanent die ganze Reise über immer von sich zum Besten geben, wenn sie Gesteinsproben nehmen, wenn sie die Gesteinsschichten untersuchen, wenn sie Messungen und sonst was. Also es ist die ganze Zeit sehr stark wissenschaftlich. Es ist halt nur die Frage, ob das jetzt Science-Fiction-Wissenschaft ist.
Die versuchen halt verschiedene Theorien zu beweisen oder zu widerlegen, ob die Erde zum Zentrum hin kühler wird oder heißer wird, ist ja eine große Diskussion während des Films und während des Hörbuchs oder des Romans gewesen.
Im Roman tatsächlich sehr viel mehr, da wird sehr viel mehr Wert auf diese ganzen wissenschaftlichen Aspekte gelegt als im Film. Das auch verständlich ist, so ein Film ist halt als Medium eher auf den abenteuerlichen Teil ausgelegt und hat große Unterschiede zum Roman, was das angeht. Da kommen wir auch noch drauf. Ich glaube, der einzig Ich hatte tatsächlich ein Argument dafür angebracht, dass das in Data seinen Hals vorkommt und nicht in den Sumpf, dieses Thema. Weil ich sonst befürchten müsste, ich hätte in Data auf seinem Hals sonst eine Sommerpause einzulegen. Dass ich jetzt gerade vor einer Woche mit Tobi eine Aufnahme am Rhein gemacht habe, war ungeplant gewesen. Sonst hätte ich das Ganze auch in den Sumpf gebracht. Aber ich finde trotzdem, Jules Verne, wie immer man das jetzt sehen will, der verdient es, einfach in einem Science-Fiction-Podcast gebracht zu werden.
Ich würde auch sagen, für die Hörer draußen wäre das jetzt im ersten Moment die definitiv logische Schlussfolgerung, dass der Film und das Buch hier im Science-Fiction-Podcast besprochen werden.
Ja, ist einfach so. Und deswegen machen wir das heute hier. Reise zum Mittelpunkt der Erde, der Roman von Jules Verne aus dem Jahr 1864 und den Disney-Film von 1959. Die beiden haben wir uns einfach mal hier angeschaut und vorlesen lassen und darum geht's heute.
Genau. Und wie kommen wir hier hin? Das ist ja unsere Lose. Ja, wir schauen mal, von wo wir nach wo kommen, Reihe.
Richtig, denn wir spinnen ja den roten Faden weiter. Also, das ist dieser berühmte rote Faden, den wir schon seit den Anfängen dieses Podcasts weiterspinnen. Jetzt habe ich mir die Seite nicht geöffnet, wo die ganzen Stationen stehen. Jetzt muss ich es mal im Kopf zustande bringen. Also angefangen hat das im Sumpf mit Mesh, der Film.
Genau, dann waren wir bei Henry Fonda, oder ihr wart bei Henry Fonda,
Jane genau, Fonda. Genau, über Donald Sutherland, einen der Hauptdarsteller, der Hawkeye im Film gespielt hat, der hat zusammen mit Jane Fonda eine...
Ich würde sagen, ja, wenn Henry Fonda Barbarella gespielt hätte, wäre es ein ganz anderer Film geworden.
Möglicherweise. Einige der Szenen, lassen wir das. Und auch Peter Fonda wäre nicht so interessant gewesen. Auf jeden Fall, Donald Sutherland hat zusammen mit Jane Fonda während dem Vietnamkrieg eine Antikriegsbühnenshow aufgezogen. Das nannte sich Fuck the Army. Und darüber sind wir dann über Jane Fonda zu Barbarella gekommen, dem Science-Fiction-Film. Von Barbarella kamen wir zu Galaxina. Das ist die,
Die Knock-Off-Variante?
Knock-Off-Variante. Ich wollte Remake oder Satire oder Parodie sagen. Schwer zu sagen. Aus den 90ern?
80ern? Nee, das ist auch 80er. Spätestens 80er, wenn nicht sogar noch 70er. So vom Gefühl würde ich auch 80er sagen.
In diesem Film schaut der Bösewicht sich, während er auf das Eintreffen der Helden wartet, weil er sich langweilt, einen Film an, und dieser Film, den er sich anschaut, das waren Ausschnitte aus dem DDR, aus dem DEFA-Science-Fiction-Film Der schweigende Stern. Das war dann wieder der nächste Punkt. Vom schweigenden Stern gab es zwei Versionen, einmal die Originalversion mit im deutschen Ton und dann eine umgeschnittene und umsynchronisierte amerikanische Fassung. Wie heißt das? Hieß das auf Englisch?
First Ship to Planet Venus, glaube ich.
Ah ja, irgend sowas. Oder Spaceship to Venus?
Ja, sowas.
Sowas in der Art. Und dieser Film wurde in den amerikanischen Autokinos im Doppelpack mit der amerikanischen Schnittvariante von Varan the Unbelievable aufgeführt, einem japanischen Kaiju-Film, von dem damals auch zwei Versionen hergestellt wurden, eine japanische und eine amerikanische, das ist dann jetzt der nächste Punkt gewesen, und diese amerikanische Version, für die extra Szenen gedreht wurden, einige dieser Szenen haben in den Bronson Caves stattgefunden, da hätten wir jetzt eigentlich von da aus wieder direkt zu Mesh zurückkommen können oder zu Star Trek oder zu sonst was. Da fing es dann eigentlich an zu zerfasern, weil da hätten wir über so gut wie alles reden können, was in Hollywood draußen gedreht wurde. Haben uns für Robot Monster entschieden, den B-Movie-Film, den wir bestimmt fast vor einem Jahr oder so schon, oder einem dreiviertel Jahr hier im Delta seinem Hals besprochen hatten. Und
da kamen auch Ausschnitte aus anderen Filmen vor mit Dinosauriern, in Anführungsstrichen, die dargestellt wurden von Echsen, denen halt irgendwelche Segel auf den Rücken geklebt wurden.
Ja. Nun ist es so, dass in diesem Film sehr viele Ausschnitte aus anderen Filmen wiederverwendet wurden. Es wären nicht nur diese Echsensaurier in Frage gekommen, sondern es gab so einige Filme, die man jetzt alle schön hätte besprechen können. Das Problem ist,
Die
waren alle schlecht. Der Film, aus dem die Slurpersaurier, wie sie heißen, die aufgeklebten, nachgemachten Saurier, kommen, der wäre noch, ich glaube, 1 Million BC, das wäre noch der am ehesten anzuschauen war. Ich habe sie wirklich versucht, mir die alle Filme während meiner Zeit in der Reha-Klinik auf Langeweile anzuschauen, aber so sehr kann man sich gar nicht langweilen, dass man das wirklich spannend findet. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann haben wir beschlossen, Sloppersaurier ist aber trotzdem ein schöner Aufhänger. Statt uns jetzt den Film anzuschauen, aus dem diese speziellen Sloppersaurier kommen, suchen wir uns doch einfach einen schönen Film aus, in dem diese Technik verwendet wurde aus Echsen, aus hier sind es Leguane, mit aufgeklebten Hörnern und Kämmen riesige Saurier zu machen. Und der eigentlich schönste Film, den der direkt als Vorschlag von dir kam, Lars, war Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Genau.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, ob es also einen anderen hochwertigen Film gibt, wo diese Slurposaurier auftauchen. Ich kenne die wirklich nur sonst aus B-Movies. Mhm. Und das hier war ja wirklich ein hochkarätiger, teurer Studiofilm.
Ja. Ich hatte aber auch einfach wirklich mal Lust, mal über was wirklich Schönes zu reden. Also gerade beim letzten Film war es schon so, da ging schon so die Stimmung, ja, eigentlich gibt's geilere Filme. Und ich hab gerade mal auch keine große Lust, über Filme zu reden, die nur so unter ferner Liefen laufen, wo man sich echt Mühe geben muss, um den geil zu finden. Das musste man bei Robot Monster schon machen, obwohl der sehr viele schräge Elemente hatte, die mir schon sehr gefallen haben, aber insgesamt war das tatsächlich nicht so spannend. Und dann jetzt wieder einen Film herzunehmen, der irgendwo so auf demselben Level unterhaltungsmäßig liegt, ach nee, also dann, da wäre dann auch der rote Faden wirklich zerfasert. Und das wollte ich nicht. Und deswegen gibt's heute die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Genau. Und du hattest mich noch gefragt, ob ich den Film denn schon vorher kannte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ob ich den kenne. Den gab es damals bei meiner Oma Ursel. Also wir waren am Wochenende regelmäßig bei meiner Oma Ursel mit meiner Schwester und meine Cousins. Und die Tante war auch da. Und die Kinder wurden dann immer vor dem Fernseher geparkt. Und die Reise zum Mittelpunkt der Erde war einer der Filme, die in der Videosammlung von meiner Oma Ursel war. Deswegen haben wir den in regelmäßiger Rotation immer am Wochenende dort geschaut.
Mhm.
Die anderen Filme waren dann noch 20.000 Meilen unter dem Meer, konnte ich mich noch erinnern. Ghostbusters gab es, dann einfach nur irgendwie so Sammelkassetten mit Tele-5-Zeichentrickserien, die mein Cousin irgendwann mitgebracht hatte. Und ich hatte ihn noch mal gefragt und er meinte, er könnte sich noch erinnern, dass wir auch den Zeichentrickfilm Feuer und Eis im Schrank hatten.
Oh Gott, als Kinder.
Genau, und er meinte, den hätten wir nie geguckt, weil wir es einmal versucht hatten und der wäre uns zu hart gewesen.
Ich wäre auch überrascht gewesen, wenn deine Oma, obwohl man weiß ja bei Großeltern nie, manchmal haben die nicht so im Überblick, wie viel Nacktheit und erwachsenen Themen in manchen Filmen vorkommen.
Ja, nein, das ist ja dieses klassische altmodische Denken gewesen. Es ist ein Zeichentrickfilm, mhm. Es ist was für Kinder. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Kinder von Watership Down traumatisiert wurden. Ja. Oder wie heißt der andere Film, Where the Wild Wind Blows, mit diesem Ehepaar im Atomkrieg.
Oh Gott, ja. Samson und Sally, auch so ein Film mit diesen Walkindern, der mich auch damals fertig gemacht hat. Die lustigen Walrösser, die von Atommüll vergiftet werden. Und auch so vieles an diesem Film, an diesen Filmen damals. Einfach, es waren Zeichentrickfilme und man hat die als Kinder gesehen. Wo der Wind weht, wenn der Wind weht. Also das ist auch so ein Film mit diesem alten Ehepaar.
Ja.
Boah, Wahnsinn. Ich meine, schau dir mal, hast du mal die letzten Glühwürmchen, wie heißt denn das?
Nee.
Glühwürmchen, ja, im Titel der Miyazaki-Film, Studio Ghibli-Film.
Ja, dieser Anime. Nee, ja, habe ich nicht gesehen.
Über Hiroshima, die beiden Kinder, die nach dem Absturz in Hiroshima ums Überleben kämpfen, das ist auch heftig und sowas, das sind so Filme, weil sie halt Zeichentrickfilme waren, hat man die damals Kindern gezeigt, ohne mit der Wimper zu zucken.
Boah. Ah, hier Watership Down sind lustige Hasen, können die mal gucken.
Habe ich bis heute noch nicht gesehen und ich traue es mich auch nicht, ich schaff's nicht, den anzuschauen, weil ich wirklich Angst habe davor. Aber ich hatte tatsächlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde noch nicht gesehen. Ist komisch, warum eigentlich nicht. Meine Eltern kannten den gut und ich kann eigentlich nur vermuten, dass die den dann auch mit uns Kindern mal geschaut hätten, wenn der lief oder so. Aber scheinbar kannten die den von vorher, weil ich kann mich nicht erinnern und an sowas hätte ich mich erinnert. die 20.000 Meilen unter der Erde, im Quatsch natürlich, die 20.000, also an die 20.000 Meilen unter der unter den Meeren erinnere ich mich, und zwar auch an meine Oma, weil ich den bei meiner Oma in der Wohnung gesehen habe. Und irgendwann war dieser Film so beeindruckend toll, wenn dann am Ende die Nautilus im Inneren dieses Kraters in Flammen aufgeht. Das war so real, dass wirklich Rauch aus dem Fernseher kam. Weil der Fernseher in dem Moment kaputt gegangen ist und das Qualm gefangen hat. Aber wirklich in exakt dem Moment. Ja, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann das Ende von dem Film mal sehen konnte, weil es dann plötzlich Peng gemacht hat und der Fernseher ausging und alle gekreischt haben.
So. Solange kein Wasser aus dem Fernseher lief.
Das wär noch schöner gewesen.
Hätte aber auch den Rauch direkt erklärt. Unter dem Fernseher Wasserrohr geplatzt.
Ja, stimmt. Das hätte den Rauch erklärt, nur nicht das Wasser. Aber das ist wahr. Oh Gott. So, wie gehen wir vor?
Ja, wir hatten ja schon, jetzt hatte keiner einen Text vorbereitet, aber was man ja auch relativ selten heutzutage macht, ist, dass man den in physischer Form vor sich hat. Ich habe mir extra für diesen Podcast, habe ich gedacht, oh, dann muss ich den jetzt aber auch endlich mal kaufen, habe ich mir nämlich die Blu-ray gekauft mit einem tollen Cover, mit wunderschöner Schrift gesetzt, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und die hat natürlich einen Klappentext, den wollte ich da mal vorlesen.
Dann würde ich sagen, machen wir das, und dann werde ich jetzt, dann werden wir auf die Unterschiede zwischen Film und Roman eher so in der Besprechung vorgehen, als dass wir uns jetzt hier sagen, wir reden jetzt erst über den Roman, dann über den Film. Ich glaube, das wäre eher langweilig. Dann machen wir das jetzt so, du liest mal den Klappentext vor, wir schauen mal, was wir aus dem entnehmen können, und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen.
Gefahren und Wunder im Mittelpunkt der Erde. Durch Zufall gelangt Professor Lindenbrook in den Besitz eines Schriftstückes, das über eine unglaubliche Expedition berichtet. Vor über 300 Jahren soll der Isländer Arne Saknussemm zu einer Reise in das Innere der Erde aufgebrochen sein, von der er nie zurückkehrte. Völlig fasziniert organisiert Lindenbrook eine neue Expedition. Gemeinsam mit Student Alec, der Witwe Göteborg, dem Isländer Hans und der Ente Gertrud tritt er die abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde an. Der Weg in das dunkle Unterweltlabyrinth birgt die unglaublichsten Gefahren und Geheimnisse. Eine davon ist eine zweite Forschergruppe, die sich auf der gleichen Mission befindet. Gigantische Riesenechsen, feuerspeiende Vulkane, ein Riesenpilzwald, hier erwartet sie eine Reise, die sie nie vergessen werden. Dieser nach Jules Verne verfilmte Science-Fiction-Klassiker hat auch heute nichts von seiner Faszination verloren.
Ja, da wir ohnehin, bei sowas Spoiler, also Spoilern, das ist ein alter Film, alter Roman, da werden wir jetzt keine Spoilerwarnung setzen, werden wir bei Gelegenheit noch ergänzen, wie sie denn tatsächlich aus der Erde wieder rauskommen. Aber das ist ja schon mal nicht so, es fängt ja eigentlich schon mal falsch an. Denn das Schriftstück,
ja.
Das ist im Roman richtig. Im Roman ist es der Professor Otto Liedenbrock aus Hamburg, der ein altes Schriftstück, eine alte Handschrift geschenkt bekommt, und in der findet er ein altes Pergament, in dem von dieser Expedition berichtet wird. Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit, bis er das Ganze entziffert und dechiffriert und übersetzen kann. Im Film ist das allerdings kein Schriftstück. Was ist es im Film?
Ich habe mich auch gefragt, ob man das dann trotzdem als Schriftstück bezeichnet. Es ist also Sir Oliver Lindenbrook wurde gerade zum Ritter, glaube ich, ernannt. Mhm. Und deswegen feiern die Studenten und überreichen ihnen Geschenke. Neben einem unfassbar hässlichen Tintenfass, das eigentlich nur aus zwei Widderhörnern besteht, kriegt er halt von seinem Musterschüler Alec dann einen Klumpen Lavagestein geschenkt, den er sofort interessant findet, weil der schwerer ist, als er sein sollte. Und deswegen bricht er ihn auf, und da drin ist ein Senkblei. Und dieses Senkblei ist beschriftet. Also da hat jemand, ich weiß gar nicht wie, hat dann eine Nachricht drauf verfasst.
Sie vermuten, dass es Blut sein könnte, was natürlich dramatisch ist, mit dem eigenen letzten Blut. hätte dann Arne Sacknusse, einer der großen quasi Protowissenschaftler des Mittelalters, den Weg zum Mittelpunkt der Erde angetreten, gefunden und dort mit letzter Kraft dieses Senkblei mit seinem Blut beschriftet und tja, was dann eigentlich? In die Lava geworfen, wo immer die dann da auch wohl war, weil als wir später an die Stelle kommen, wo wir die Leiche von Arne Sacknusse finden, ist da von Lava noch gar nicht so viel zu sehen.
Genau, das ist, nachher wird es ein bisschen schwierig im Film.
Ja, es wird ohnehin ein bisschen kompliziert. Also, wie schon gesagt, der Film und der Roman, die unterscheiden sich an einigen Stellen sehr. Zum einen ist es so, wir haben im Original, es ist Professor Otto Liedenbrock aus Hamburg und sein Neffe Axel. Mhm. Im Film ist es Professor Oliver Lindenbrook, gespielt von James Mason, und sein Assistent bzw. Musterstudent Alec ist nicht sein Neffe, sondern nicht mit ihm verwandt. Mhm. Die Nichte des Professors im Film, Jenny, gespielt von Diane Baker. Alec wird im Film von Pat Boone gespielt. Gerade wenn ich den Namen schon hier stehen habe, dann nenne ich sie auch. Ist quasi das Love Interest von Alec. Im Roman ist sie nicht die Nichte des Professors, sondern sein Mündel. Also sie ist okay, nicht mit ihm verwandt, sondern er ist quasi ihr Vormund. Und sie trägt in dem Hörbuch, und das ist die Edition gesprochen von Rufus Beck, die wir uns angehört haben, trägt sie den wunderschönen Namen Grauben. Was immer das für ein Name ist. Grauben. Ich habe nachgeschaut. Ich habe nicht rausfinden können, ob es diesen Namen gibt.
Ich glaube nicht. Wobei, wenn es jetzt ein Amerikaner gewesen wäre, der das Buch geschrieben hätte, der sich dann gedacht hat, wie heißt denn ein deutsches Mädchen? Grauben. Das hätte ich noch nachvollziehen können, aber Jules Verne war ja direkt nebenan. Ja. Ist ja nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jules Verne keine Deutschen gekannt hat.
Also es gibt da in verschiedenen Übersetzungen auch verschiedene Versionen. In einer anderen deutschen Übersetzung heißt sie Gudrun, was auch kein wirklich romantischer Name ist, aber zumindest ein echter Name. Und in der englischen Übersetzung ist sie Gretchen, beziehungsweise auf amerikanisch-englisch wäre sie Gretchen.
Ja.
Was tatsächlich, finde ich immer faszinierend, ist ein amerikanischer weit verbreiteter Name ist. Gretchen.
Aber das Grauben ist ja die Originalversion.
Grauben ist die Originalversion. Die wird, glaube ich, im Französischen sogar mit Pünktchen auf dem U, glaube ich, geschrieben, damit man das nicht Graubon auf Französisch ausspricht, sondern Graubon, wie auch immer. Meiner Meinung nach ist das einfach eine Trollnummer von Jules Verne gewesen. Der wollte die Helden so antiheldisch wie möglich darstellen, weil deutsche Forscher waren halt damals noch das große Ding. Einfach durch Alexander von Humboldt, der wenige Jahre vorher gestorben war, war es einfach klar, wenn es einen Prototyp eines rührigen naturwissenschaftlichen Forschers gibt, dann muss es ein Deutscher sein. Nun hat Jules Verne aber in seinem sehr typischen Humor immer sehr gern mit Länderstereotypen gespielt. Manchmal also auch wirklich beleidigend. Also zumindest aus heutiger Sicht nicht politisch korrekt, oft aber einfach nur aus der damaligen Sicht humorvoll. Das kann man durchaus auch im Kontext der Zeit noch vieles, was der so schreibt in seinen Büchern, kann man das lesen und witzig finden. Caraban, der Schwachkopf, wollte ich gerade sagen, der Starrkopf, gemein. Zum Beispiel ist ein Reiseroman durch die Türkei und die Hauptfigur Caraban ist ein türkischer Kaufmann und einer der Protagonisten, der ihn begleitet, ist ein holländischer Kaufmann. Und da wird so viel über diese beiden Gegensätze dieser Figuren und eben genommen aus den nationalen Stereotypen gezogen. Das ist zum Teil heute echt schwer zu schlucken, ist aber gleichzeitig, weil Jules Verne so einen ganz eigenen Humor hat, wundervoll komisch. Also ich nehme das bei Jules Verne immer immer mehr hin, als ich das bei anderen machen würde. Schon einfach, weil Jules Verne einfach auch wirklich gut geschrieben hat. Das sind, finde ich, heute immer noch lesenswerte, spannende Romane. Ich verstehe aber, dass das nicht bei allen so gut ankommt.
Und hier, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass er generell was gegen die Deutschen hatte. Also die Isländer sind nachher schon teilweise ein bisschen hart.
Ja, aber ich glaube einfach, der wollte die Deutschen einfach als eher unromantisch darstellen, was ja schon eher diesen Stereotyp darstellt. Und dann ist es einfach so, Professor Otto Liedenbrock, der wird auch als richtiger Sonderling dargestellt, als ein vollkommen verknöcherter Mensch. Sein Neffe Axel ist eigentlich ein Schwächling, das ist ein furchtbares Weichei. Und sein Love Interest ist eine Frau, die ausgerechnet auf den wirklich unromantischen Namen Grauben hört. Und wenn er sich dann zu ihr verzehrt, oh, meine geliebte Grauben, da kannst du eigentlich nicht anders als amüsiert zuhören, weil romantische, zärtliche Gefühle die zu einer Person, da wären schon gut ruhen, finde ich, hart an meiner Grenze des Vorstellbaren, aber bei Grauben hört es auf. Und ich glaube, dass das möglicherweise einer der Gründe für diesen Namen war, weil ich kann mir nicht vorstellen, wo das sonst herkommt.
Grauben. Wenn er dann nachher irgendwie unter der Erde ist und sich dann so denkt, ach, wenn ich jetzt doch nur in den Armen meiner süßen Grauben läge.
Oh Gott.
Ich habe auch beim ersten Mal gedacht, ich hätte mich verhört. Grauben? Hat der Grauben gesagt?
Graubensuppe? Graubenraupen? Was? Es ist auch so, dass im Roman will Axel nicht. Der wehrt sich mit Händen und Füßen. Der versucht auch, die Übersetzung dieses Manuskripts zu verhindern. Einzig und allein der Umstand, dass der Professor dem ganzen Haushalt das Essen und Trinken verbietet, bis dieses Manuskript übersetzt ist, bringt ihn dann am Schluss dazu, ihm doch zu verraten, wie man das übersetzt. Aber als es dann unter die Erde gehen soll, will er nicht und hat Angst davor. Und es ist Grauben, die ihn dann dazu bringt, ach, wie schön zu sagen, du kommst unter die Erde und dann kommst du zurück und dann bist du ein Held, dann bist du ein Mann und dann können wir heiraten. Was ich mir auch dachte, Kind, was hast du für eine Vorstellung, was du eben da bittest? Und im Film ist es anders. Jenny hat eine ziemlich klare Vorstellung, was da passiert, wenn der unter die Erde wandert. Der kommt nie mehr zurück. Während es im Film Alec ist, der sofort Feuer und Flamme ist und den Professor begleiten will, als der sagt, wir gehen unter die Erde, wir folgen dem Weg von Arne Sacknussem.
Das Einzige, was geblieben ist, er hat auch Höhenangst, aber das verliert sich dann auch sehr, sehr schnell wieder im Film.
Im Roman ist es ein ganz, ganz langer Weg, den sie zurücklegen, bis sie da an dem Snøfellsjökull, an dem Vulkankrater angekommen sind, den sie da hinabsteigen müssen. Und da gibt es eine große Zwischensequenz, wo er, ich glaube, in Göteborg Station machen. Und Professor Liedenbrock, der auch von Axel immer mein Onkel Liedenbrock genannt wird, auch so angeredet wird, mein Onkel Liedenbrock. Also der Onkel Liedenbrock schleift seinen Neffen Axel immer einen extrem steilen Turm hinauf und hinunter, quält ihn quasi, um ihn damit abzuhärten, um ihm die Höhenangst zu nehmen. Eine echte Rosskur. Und das alles fehlt komplett im Film. Da sind sie einfach plötzlich von einem Moment auf den nächsten oben auf dem Gipfel des Nöffels und fahren dann mal eben schnell, fahren wir eben schnell zum Hotel zurück. Diese ganze Passage, wie sie da hinkommen, die wird auch ausführlich beschrieben und da kommen die Isländer so schön schlecht bei weg. Lars, erzähl doch mal, weil du hast mich da überhaupt erst drauf aufmerksam gemacht. Das ist bei dir nicht so gut angekommen.
Sie werden halt als sehr, sehr trauriges Volk auch dargestellt, was den Umständen des Landes entstammt halt, weil sie halt wenig Sonne haben und deswegen laufen immer depressiv durch die Gegend. Dann gibt es aber auch irgendwelche herzlichen Begrüßungsrituale. Dann gab es diese eine Stelle, wo sie zu Besuch sind bei einem Mann. Und dann kommt diese Frau, die, weiß ich nicht, auch als 1,90 Meter groß und sehr griesgrämig beschrieben wird. Und Alex meint dann nur, er ist froh, dass diese Frau auf die Begrüßungsrituale verzichtet hat.
Es stellt sich auch raus, dass der Mann, bei dem sie da einkehren, auf dem letzten Dorf, in der letzten Wildnis, gleichzeitig der Pfarrer, Dorfschmied und Rosttäuscher dieses Dorfs ist. Und je nachdem, was er gerade ist, ist seine Herzlichkeit von unfreundlich zu sehr unfreundlich und extrem unfreundlich gesteigert. Und lässt sich das schlechte, gammelige Essen teuer bezahlen und all das. Also tatsächlich kommen die Isländer nicht gut weg. Auch der Eiderdaunenjäger, den sie anstellen, Hans, ist auch gleiche Figur im Roman wie im Buch. Ich glaube, der Nachname ist ein bisschen anders, aber der ist sehr phlegmatisch, sehr ruhig, ist eigentlich ein sehr stumpfer Geist, aber er ist halt jemand, der zupackt. Es wird nicht negativ bezeichnet, aber man merkt schon, da ist nicht viel Licht hinter der Stirn. Der besteht auf einer wöchentlichen Zahlung, was erstmal so denkt, ja, der lässt sich wöchentlich auszahlen, damit er jederzeit sagen kann, so, ab hier und nicht weiter, ich gehe jetzt wieder zurück. Aber scheinbar besteht Hans einfach darauf, wöchentlich seinen Lohn bezahlt zu bekommen, obwohl Professor Liedenbrock ihm ja am Anfang die ganze Reise komplett vergüten will. Es wird wirklich immer wieder von Stellen unterbrochen. Aha, es ist Samstag. Samstag ist Zahltag. Hans bekommt seine so und so viel Taler. Wo ich mir auch denke, Professor Liedenbrock trägt unter der Erde immer einen Geldbeutel mit sich rum. Mhm. Damit das Geld von dem einen Geldbeutel in den anderen Geldbeutel, den von Hans, wandert. Wie nutzlos und witzlos das alles ist, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das ist so ein Pragmatismus, der zum einen dem deutschen Pragmatismus und dann dem isländischen Pragmatismus nach Schülwerns Meinung wohl geschuldet ist.
Aber für die Gruppe und für den Leser hat es dann zumindest das Prinzip, dass man der Zeit besser folgen kann, weil man immer, also sagt Alex dann ja auch zwischendurch, es ist wieder Samstag. Ja, weil sonst haben sie ja nichts, woran sie sich orientieren können. Wie genau jetzt Hans das allerdings nachhalten kann, bleibt dann auch offen.
Ja, stimmt, es gibt keinen Tag, keine Nacht. Sie haben wahrscheinlich nur eine Uhr nach Möglichkeit, die vom Professor, vielleicht hat Axel auch noch eine, aber es stimmt. Also Tag und Nacht gibt's nicht. Sie müssen, ich weiß nicht, sie haben alle möglichen wissenschaftlichen Messgeräte, wo sie dann messen können, wie weit sie die Strecke, die sie zurückgelegt haben, die Tiefe, die sie zurück, also die Tiefe, Metertiefe unter die Erde, die sie zurückgelegt haben. Also es wird auch immer wieder erklärt, jetzt sind wir von Island unter diesem und jenem Kontinent schon, jetzt sind wir schon mitten in Europa. Also es wird tatsächlich eine Strecke zurückgelegt, die sie ganz am Ende im Roman wie im Buch unter den ins Mittelmeer bringt, bis sie dann, das ist das, was am Ende dann auf dem Klappentext nicht rauskommt, im Vulkan von Stromboli wieder ausgespien werden.
Ja.
Und das ist schon eine Strecke. Im Roman wird das alles sehr gut dokumentiert, diese Strecke, die sie da zurücklegen. Immer wieder durch die Aufzeichnungen von Axel und die Messungen und, wie du sagst, halt auch durch den regelmäßig wiederkehrenden Zahltag.
Ich gebe ja zu, dass ich bei dem Hörbuch des Öfteren abgeschweift bin, gedanklich. Mhm. wird im Hörbuch denn auch genau erwähnt, wie lange sie brauchen? Im Film wird es öfteren mal gesagt, sie sind jetzt im 256. Tag der Expedition. Mhm. Wobei auch nicht ganz klar wird, ob das dann die Reise nach Island mit inbegriffen hat oder nicht. Aber
gehen wir mal davon aus, vom Abstieg in den Vulkan aus.
Es ist schon eine unglaublich lange Zeit, die sie sich dann unter der Erde fortbewegen. Dafür verändert sich die Gruppe aber nicht besonders. Also sie scheinen auch sehr viele Rasierklingen mitgenommen zu haben.
Ja, tatsächlich.
Und auch die Sprachbarriere zwischen Hans und dem Rest der Gruppe wird ja nicht kleiner. wenn du, glaube ich, ein Jahr lang mit jemandem unterwegs bist, der deine Sprache nicht spricht, wird man sich ja irgendwann auch mal dazu durchringen können, sich die Sprachen beizubringen, zumindest bruchstückhaft.
Ja, vor allem, wenn man sonst nicht so viel zu tun hat, was einen geistig irgendwie beschäftigt. Das ist wohl wahr. Das
ist aber, im Film fand ich Hans schon, also es war kein tumber Mensch. Es gab halt immer diese Sprachbarriere. Mhm. Aber sobald dann Witwe Göteborg mit ihm gesprochen hat, wusste er, was zu tun war und hat dann auch der Gruppe weiterhelfen können.
Das stimmt wohl, ja. Das Tump kommt wahrscheinlich hauptsächlich, besteht durch die Sprachbarriere. Im Roman ist es so, dass Professor Liedenbrock Isländisch spricht und mit Hans verhandelt. Im Film kommt da die Witwe von Professor Göteborg ins Spiel, die es im Roman nicht gibt. Das ist ein Widersacher, von dem man zuerst annimmt, das wäre der, das ist ein, also ein anderer Gelehrter, den Professor Lindenbrook, das darf man nicht verwechseln, zwischen Liedenbrock und Lindenbrook, am Anfang noch zu Rate zieht, der ihn dann aber hintergeht und auf eigene Faust eine Expedition startet, dann aber von einem geheimnisvollen Dritten getötet wird, woraufhin Professor Lindenbrook die Ausrüstung und die Witwe des Professors Göteborg übernimmt. Letzteres eher widerwillig. Und die wiederum kann Isländisch und kann sich mit Hans verständigen. Wichtig ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass es noch eine weitere Frau gibt. Ich dachte immer von den ersten Bildern, die ich gesehen habe, dass Jenny die Gruppe begleiten würde. Ich dachte immer, ach wie schön, die haben dieses Blöde, was im Roman ist, die Frau bleibt zu Hause und wartet, während die Männer losziehen und das Abenteuer erleben. Das wurde im Film halt geändert. Und ich dachte aus den Bildern, das ist bestimmt die Freundin, das ist bestimmt die Grauben, Jenny, wer auch immer, die sie dann begleitet. Jenny sitzt aber immer noch zu Hause in Edinburgh, ist es, glaube ich, in Schottland, weil das Ganze ist ja, Professor Lindenbrook ist ja ein schottischer, warum sie den Deutschen zum Schotten umgewandelt haben, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass man halt so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg keine deutschen Helden in einem amerikanischen Film so dem Publikum zumuten wollte. Und dann, warum sie da jetzt einen Schotten draus gemacht haben, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es gab viele schottische Geologen zu der Zeit, aber auf jeden Fall, Jenny sitzt trotzdem zu Hause. Die Frau, die sie begleitet, ist die Witwe des Professors. Die zweite Frau, die sie begleitet, ist Gertrude. Gertrude ist die Ente. Das ist eine, ja, eigentlich soll es eine Eiderente sein. Es ist aber keine, es ist eine ganz normale Ente, die man angemalt hat. Eiderenten haben so einen keilförmigen, dicken Schnabel, kann man im Zoo oder in zoologischen Gärten oder so immer recht schön sehen. Und ich glaube, es gab da Einfuhrbestimmungen, also haben sie einfach normale Enten genommen, 4 oder 5 Stück, weiße, und die schwarz angemalt. Weil es ein Disney-Film ist und da braucht man lustige, knuffige Tiere, die sie begleiten.
Aber die Einführungsszene von Gertrude ist natürlich auch eins der Highlights des Films.
Stimmt.
Denn wer genau veranlasst, dass sie entführt werden? Ist das Graf Sagnussemm oder ist das noch Professor Göteborg?
Schwer zu sagen. Also Graf Sagnussemm, zur Erklärung, das ist der Nachkomme des mittelalterlichen Forschers Arne Sagnussemm. Und Graf Sagnussemm ist so der unheimliche dritte Widersacher, der alles für sich in Anspruch nimmt und der auch Professor Göteborg um die Ecke gebracht hat.
Genau. Es ist auch kein großes Geheimnis, dass er das war, denn die Dame an der Rezeption der Unterkunft erzählt auch direkt, dass Graf Sagnussemm der Letzte war, der Herrn Göteborg lebend gesehen hat.
Ja. Auf jeden Fall einer von den beiden, es ist wirklich schwer zu sagen, an dem Punkt lässt Lindenbrook und Alec entführen und irgendwo in der isländischen Pampa in eine Holzhütte, in ein Eiderdaunenlager einsperren. Also so ein großer Raum, so eine Holzhütte voller weicher Eiderdaunen. wo die zwei über eine Rutsche runtergelassen werden, wupp, oder nacheinander. Ich glaube, Alec ist schon da und der Professor wird dann da runtergeschmissen.
Der wird offscreen entführt.
Und wie kommen sie zu Gertrude?
Sie stehen dann da und dann hören sie irgendwann Klopfzeichen und denken, sie hätten noch einen Mitgefangenen, mit dem sie sich verständigen könnten, und halten das Gescharre von Gertrude an der Wand für Morsezeichen und sind dann eifrig dabei zu entziffern, welche Sprache es denn sein könnte. Dann kommt irgendwann Hans auf der anderen Seite dazu und dann denken sie noch, das wäre ihr Liebhaber, weil er seine Ente liebt, auch sehr liebevoll anspricht. Aber Hans hört dann die beiden Leute hinter der Holzwand und lässt sie dann frei, sodass sie dann mitsamt einem Haufen Daunen aus einer Klappe herauspurzeln.
Und damit haben sie dann ein Anhängsel, ein treues, nämlich Hans und Gertrude.
Genau. War auch immer ein großes Hallo bei Oma Ursel, wenn diese Szene lief.
Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das hätte uns Kindern auch gefallen. Drollige Tiere sind ja, und man muss auch sagen, dass diese Art Ente, das ist so eine ganz normale Ente, die sind auch, ich weiß nicht sagen, hübscher als Eiderenten, weil Eiderenten wirklich sehr schön sind, aber die haben drolligere Köpfe, die haben diese schmaleren Schnäbel, die eher so diese Donald Duck-Entenschnäbel haben, also eher Sympathiefaktor. Das Blöde an Gertrude ist, dass es nicht Gertrude ist, eigentlich ist sie Gerd. Denn Eiderenten das ist eine Transgender-Ente. Denn bei den Eiderenten ist es das Männchen, das die weiß-schwarze, schöne Gefieder hat, während die Weibchen, wie das halt im Tierreich, gerade bei Vögeln recht häufig der Fall ist, beige-braun-grau gefiedert sind, also unauffällig. Hm. Also ist das hier eigentlich Gerd, aber Gerd möchte als Gertrud gelesen werden. Wir werden also von ihr auch weiterhin als Gertrud reden.
Also ich habe jetzt hier auch Eiderente mal gegoogelt und derjenige, der die Ente angemalt hat, hat sich auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Nee, sieht nicht aus wie eine Eiderente.
Nee, wirklich gar nicht. Die hat so einen schwarzen Kringel um die Augen rum. Ja. Aber mein Gott, wer weiß schon, wie Eiderenten aussehen. Also wer wusste das 1959 schon, in den USA schon mal gar nicht.
Hauptsache, ja, ich glaube, das wird auch im Film gar nicht erwähnt, oder? Ich glaube, Hans taucht dann einfach auf. Ich glaube, es wird auch nicht erwähnt, dass er Eiderenten oder Eiderjäger, Eiderdaunenjäger ist.
Nee, das ist im Roman, wird das noch lang und breit erklärt, wie Hans die Enten, die Eiderenten austrickst, indem er immer, wenn sie ihr Nest gebaut haben, ihnen die Daunen aus den Nestern klaut. Und erst am vierten Nest lässt er sie dann, damit sie nicht total kahl sind, dann ihr Nest bauen. Und so jagt er die Eiderdaunen. Weil er jagt eigentlich im Roman auch nicht die Enten, sondern nur die Daunen. Also er ist kein Eider-Entenjäger, sondern Eider-Enten-Daunenjäger. Und im Film, im Gegensatz zum Roman, wird es gar nicht groß erzählt. Der hat halt einfach dieses Lager an Daunen und hat eine Ente. Wahrscheinlich stammt im Film alles von Gertrude. Alle Daunen sind von Gertrude. Und er sammelt die, um da drin zu baden wie Dagobert Duck in Geld. Stücken, in seinem Geldspeicher, in seinem Daunenspeicher. Ich stelle mir das auch eigentlich sehr schön weich vor, so ein Daunenbett mit Eiderdaunen.
Ja. Aber ich muss auch sagen, bis dahin gefällt es mir dann auch besser als der Roman mit dem zusätzlichen Kriminalfaktor, dass da noch jemand im Hintergrund ist, der dem nachspioniert. Am Anfang ist dieses Wettrennen mit Professor Göteborg nach Island. Da passiert halt auch einiges mehr.
Generell muss ich sagen, dass so vom Unterhaltungsfaktor der Film mehr zu bieten hat, obwohl ich das Buch wirklich mag. Aber das Buch ist halt lange Strecken einfach sehr zäh. Und da es da keinen Widersacher gibt, sondern sie halt einfach nur gegen die Widrigkeiten der Reise unter der Erde ankämpfen, fehlt halt auch so ein bisschen ein Spannungsfaktor, der im Roman, also dieser spezielle Spannungsfaktor aus dem Film, der fehlt im Roman, muss man dann auch sagen. Wo bin ich mir gerade überlegen? Die Akkordeonmusik habe ich mir aufgeschrieben.
Oh, wir haben auch noch in Edinburgh die einzige Stelle vergessen zu erwähnen, die sich auch in die Länge zieht. Denn es ist ja ein großer Hollywood-Film und es muss ein Lied geben.
Oh, mindestens eins.
Denn Pat Boone singt noch eine Ballade für Jenny.
Oh Gott.
Die habe ich auch beim zweiten Mal gucken einfach vorgespult.
Ich glaube, die es gibt auch Schnittversionen, ich glaube, deutsche Fassungen, da wurde die auch geschnitten, habe ich irgendwo gelesen, stark gekürzt, dass es in der deutschen Synchronfassung, die es früher gab, die wahrscheinlich auch bei deiner Oma im Schrank war, wurde diese Ballade, dieses Liebeslied, das er ihr da singt, auch stark zusammengekürzt.
Es kann gut sein. Ich gehe davon aus, dass es irgendeine Version war, die nachmittags auf ZDF lief, die wir dann aufgenommen haben.
Ja, da will man ja den Kindern solche Sachen nicht zumuten, wie Liebeslieder.
Ja, das ist ja da muss man auch stutzen, damit es ins Programm passt, wenn dann irgendwann heute kommt.
Ja, der Film ist ja auch recht lang. Der ist immerhin 929 Minuten lang.
929.
Mann. Ja, aber am Anfang Dudelsackmusik. Professor Lindenbrook läuft in Gedanken versunken durch Edinburgh mit Zeitung, weil er gerade den Artikel liest, der über ihn geschrieben worden ist. Und da kommt dann ein großes Dudelsackorchester, wie sich's halt gehört. Es ist Schottland und da muss man auch zeigen, dass es Schottland ist. Also kommt da so eine große Parade an Dudelsackspielern, die dann respektvoll sich teilen, um den Professor herum herumgehen. Und ich denke mir, der muss wirklich enorm versunken sein, wenn er nicht merkt, dass um ihn herum 3 Dutzend Dudelsäcke blasen wie die Irren. Aber es ist trotzdem nett, die Stelle.
Ja. Und in 20.000 Meilen unter dem Meer, weiß ich, gab es auch mindestens ein Lied.
Oh Gott, ja. Ja, ja. Kirk Douglas, der auch...
Ein Seefahrer, der geladen hat.
Ja, ja, der mehr als einmal mit Gitarre und irgendwann sich aus einem Schildkrötenpanzer eine Gitarre gebaut hat und solche Sachen. Also lustige, drollige Tiere, das gehörte auch bei 20.000 Meilen dazu.
Stimmt, da war die Robbe.
Da war die Robbe, die auch irgendeinen Frauennamen hat, weil geht nicht anders, wenn Kirk Douglas da ist, dann braucht, und der sonst schon keinen Romantic Interest hat, dann muss ich wenigstens das Robbenweibchen in ihn verlieben. Was ist denn jetzt passiert auf dem Bildschirm? Was läuft gerade um 90 Grad gekippt. Ah, jetzt so, ist er wieder richtig.
Jetzt wieder?
Gut. Und hier haben wir Pat Boone, der ja auch, ist ja schon wieder um 90 Grad gekippt.
Und kippe ich dich einfach mal zurück, so.
So machen wir das.
Bin ich zwar Hochformat, aber...
Und Pat Boone kriegt von seiner Jenny als Abschiedsgeschenk etwas, was eigentlich vollkommen unpraktisch ist, ein Akkordeon. Also nicht wirklich ein großes Akkordeon, sondern eine kleine Quetschkommode. Ich weiß nicht, wie praktisch das ist, wenn du gerade unter der Erde mit dein ganzes Gepäck auf dem Rücken trägst, dann noch so ein Monstrum an...
Einen ganzen Rucksack voll mit Rasierklingen. Und dann auch die Quetschkommode drauf.
Die haben ja auch eine richtige Ausrüstung. Die haben Ruhmkorff'sche Apparate. Die kommen bei Jules Verne häufig vor. Das sind Apparate, mit denen Licht erzeugt werden kann. Also die Jules Verne-Leser kennen die aus mindestens noch 2 weiteren Romanen. Reise zum Mond und 20.000 Meilen unter dem Meer. Die haben Atemgeräte, weil das, was im Roman zum Beispiel nicht der Fall ist, ist im Film der Fall, weil es klar ist, dass man da unten unter Umständen einfach nicht viel Atemluft hat. Oder Minengase oder so schon bekannt waren. Also haben sie Atemgeräte auf den Rücken und haben halt wirklich viel Gepäck. Und dann schleppt er noch diese Quetschkommode mit sich rum, einfach damit er noch ein bisschen Musik machen kann. Für jemanden, der Höhenangst hat und auf einem schmalen Grat entlang läuft, dann noch eine Quetschkommode hat und singt, wenn er sich eigentlich mit allen Vieren an der Wand festhalten sollte, ist das schon recht eigenartig, muss ich sagen. What?
Die Szene ist trotzdem ganz schön, weil er spielt Akkordeon, dann steigt die Frau ein, Professor Lidenbrook übernimmt eine Stimme und Hans macht dann auch noch nur so Brummtöne hinterher. Also die singen mehr oder weniger a cappella, während sie da zum Mittelpunkt der Erde absteigen.
Das stimmt eigentlich, ja stimmt, das habe ich vergessen, die singen ja alle mit. Ja, also der Professor Lindenbrook aus dem Film ist sehr viel umgänglicher und leutseliger als der Professor Lidenbrock aus dem Roman. Der wird auch von Rufus Beck immer sehr abgehakt betont, mit so einem Hamburger Akzent und einer sehr harschen Sprechweise. Und dazu kommt dann in dem Hörbuch auch ständig tatsächlich Akkordeonmusik als Untermalung, die manchmal so trübsinnig daherkommt, so melancholisch, dass wenn man dann so Passagen hat, wo sie sich unter der Erde verirren oder wo sie kein Wasser haben, weil der Professor Liedenbrock der Meinung ist, dass man da unten ständig Quellen finden würde, also wird nur ganz wenig Wasser mitgenommen, das brauchen wir gar nicht, wir werden ständig Wasser haben und dann sind sie da unten am Verdursten. Und das ist wirklich, das sind wirklich sehr dramatische Stellen, die sich sehr lange hinziehen. Und gerade dadurch, dass sie sich so lange hinziehen, merkt man einfach diese Not, die sie da haben, immer noch weiter und noch weiter und in eine falsche Abzweigung geraten, in eine Sackgasse und den ganzen Weg wieder zurück und sich kaum mehr auf den Beinen halten können, bis dann am Ende Hans gurgeln hört und eine kleine Quelle aus der Wand freischlägt, die dann der Hansbach heißt. Das ist auch ein schöner Name. Und diesem Hansbach, dem folgen sie dann einfach, der jetzt dann vor ihnen her plätschert. Das alles dann immer untermalt mit der melancholischen Akkordeonmusik aus dem Hörbuch. Das gibt schon eine ganz bedrückende Stimmung. Hm. Im Film ist das alles nicht so bedrückend.
Ich fand die musikalische Untermalung im Film aber auch gut, vor allem wenn dann nachher diese Szenen mit den Riesentieren kommen, da ist die schon sehr unheimlich, die Musik. Hm. Es ist dann wirklich nur so dumpfes Gebrumme im Hintergrund, während man diese Riesenechsen in Slow-Mo da durch die Gegend watscheln sieht. Und irgendwie hat mir das doch ein bisschen Angst eingejagt.
Ja, schon. Die Musik ist gar nicht so dominant. Die ist einfach sehr, ja. Die untermalt diese Stimmung. Das ist viel Orgelmusik. Das hat man schon am Anfang am Titel. Das ist sehr dramatische, unheimliche Orgelmusik. Das wirkt schon ganz gut. Also man spürt sie eher, als dass man sie hört, die Musik. Die ist gut im Film. Generell, der Film ist spannend. Er ist spannend gemacht. Es passiert immer irgendwas. Die ganzen Settings, die ganzen Höhlen. Ich glaube, das ist das Karlsbad.
Genau, Karlsbad Caverns in Neumexiko, hatte ich vorhin noch recherchiert.
Also wirklich, es sind tatsächlich echte Höhlen, die man da sieht. Zum Teil, manchmal sieht man schon, dass die sehr fake sind, aber auch sehr vieles davon ist tatsächlich richtig echt.
Da kann ich sagen, irgendwann kam meine Frau ins Zimmer und guckte auf den Monitor und fragte, was guckst du da, die Augsburger Puppenkisten? Weil zwischendurch ist es dann doch mal Pappmaché oder auch irgendwie so eine Art Folie oder so.
Ja, also allein, wenn sie da plötzlich diesen Quarzdschungel finden, diese Welt aus leuchtenden, bunten Glitzer, Edelsteinen und sich duschen und waschen können. Und du denkst ja auch, jetzt sind wir hier im Phantasialand oder im Gardaland, ist schon irre.
Genau. Und dann gibt es aber auch so Szenen, wo dann Alec irgendwann von der Gruppe abhanden kommt. Also er verliert seine Lampe, steigt dann in eine Höhle hinab, findet die Lampe wieder, die glücklicherweise noch funktioniert, aber er findet den Weg nicht mehr zurück. Und von da an ist die Gruppe getrennt und er landet dann irgendwann in diesem Salzwald, der total surreal aussieht. Also da musste ich an sowas wie Möbius denken.
Ja. Dieser Salzwald ist toll, ja.
Also es sieht aus wie Wurzeln, aber man weiß ja, das können jetzt keine Wurzeln sein, die da überall durch die Gegend wachsen. Und er stiefelt dann durch kniehohes Salz, was auf dem Boden liegt.
Und zum Teil auch durch Höhlen mit heißen Dämpfen und starker Hitze. Es kommt dann der Kirk-Effekt. Als erstes reißt er sich das Hemd vom Leib, um dann mit nacktem Oberkörper weitergehen zu können, hauptsächlich um sein Atemgerät einwickeln zu können, das er dann auch erstmal braucht, weil er die Gase nicht einatmen kann. Er reißt sich die Hosen auf, um in kurzen Hosen weiterlaufen zu können. Also das, was im Roman zum Beispiel nicht der Fall ist, dass im Roman ist Professor Liedenbrock ein großer Gegner der Theorie der zentralen Erdwärme. Mhm. Also dass Professor Otto Liedenbrock verleugnet, dass es einen heißen Erdkern gibt. Seiner Meinung nach wird die Erde nach innen immer kälter. Das hat man jetzt hier im Film nicht mehr. Scheinbar war da die wissenschaftliche Erkenntnis dann doch schon weiter und man wollte es nicht ganz so unwissenschaftlich werden lassen, obwohl später, wenn wir zum Mittelpunkt der Erde kommen, da müssen wir auch nochmal über die Wissenschaft reden. Aber Auch im Roman wird Axel von der Gruppe getrennt. Das ist eigentlich eine sehr wirklich dramatische Passage, auch sehr, sehr, sehr bedrückend, weil er wirklich einsam ist. Und diese Einsamkeit, die kommt im Roman richtig rüber. Und die Angst, die er hat, weil er alleine ist, diese Verzweiflung, weil er alleine ist, bis er dann durch irgendeinen akustischen Effekt die Stimme von seinem Onkel, mein Onkel Liedenbrock, wie er dann wieder
Warum
hört.
Warum hast du mich verlassen? Das war dann auch noch ihr Zitat aus der Bibel.
Ja. Und hier ist der Moment, wo er von der Gruppe getrennt ist. Da hast du nicht so richtig das Gefühl, dass er da groß verzweifelt. Es gibt so eine Stelle, wo man diese Verzweiflung kurz spürt, aber die meiste Zeit ist er einfach halt irgendwo anders unterwegs und erlebt da andere Dinge. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, Abenteuer zu erleben, um zu verzweifelt zu sein. Und auch der Rest der Gruppe schwankt so zwischen, ach, wir schauen mal, ob wir ihn finden, und der Verzweiflung, wir haben ihn verloren, hin und her. Also da spürt man die Verzweiflung schon stärker, aber auch nicht so sehr, finde ich.
Ich finde, das wird schon recht dramatisch, denn da gibt es ja diese Stelle mit dieser Brücke, die hinter ihm zusammenstürzt. Und der Rest der Gruppe findet ja diese Brücke und denken, und dann nehmen sie direkt an, er muss da runtergestürzt sein. Ins Wasser und gehen dann davon aus, dass er jetzt tot ist. Und ab dem Zeitpunkt nennen sie ja auch die Mission dann in seinem Namen um.
Das Wasser, in das er da stürzt, man sieht das von oben, das ist so ein phosphorisierender Tümpel.
Das habe ich erst nicht verstanden.
Das Säure ist oder was immer das. Ja. Aber es sieht schon so aus nach dem Motto, wenn du da reinfällst, das kannst du nicht überleben, dann bist du weg. Ja, wie gesagt, es ist schon zum Teil auch so, dass man diese Verzweiflung bei ihnen spürt. Aber zwischendrin rufen wir auch, Alec, Alec. Und dann kommt im nächsten Moment dann doch wieder mehr Drama in die Stimme raus. Ich habe es mir halt jetzt auch auf Englisch angeschaut. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen dann so von den Stimmen rüberkommt, ob man da von den Stimmen an der Stelle mehr Verzweiflung, wir haben jetzt gerade einen unserer Gruppe verloren und der ist wahrscheinlich tot, zu spüren bekommt, ja. Das weiß ich nicht.
Aber wenn du es dir auf Englisch angeguckt hast, vielleicht kannst du mir die eine Frage beantworten. Ich hätte auch switchen können, aber ich wollte dann den Film einfach flüssig weitergucken. Es gibt eine Stelle, wo sie irgendein Erfolgserlebnis haben und Professor Lindenbrook sagt dann im Deutschen, darauf jetzt einen großen Tee mit einer extra Portion Rosinen.
Ja, das sagen sie auf Englisch dazu. Also sagen so, wir machen Tee. Tee ist halt einfach das Nachmittagsessen, das typisch britische, und das ist ja Schottland auch. Nachmittags nimmt man Tee zu sich. Tee ist nicht einfach nur das Getränk, sondern tatsächlich der Imbiss. Und es wird wirklich gesagt, ein extra portion of raisins. Also tatsächlich eine extra Portion Rosinen ist die Originalübersetzung. Weil ich habe die Stelle tatsächlich auch zurückgespult und wollte mal schauen, was man daraus dann im Deutschen gemacht hat. Es ist so.
Weil ich hatte, im Kopf hatte ich das so kombiniert, einen großen Tee mit einer extra Portion habe ich erwartet Rum, dann kamen aber Rosinen, wo ich dann auch dachte, vielleicht irgendwas mit Rum-Rosinen.
Oder Rosinen für Gertrude und für uns Tee. Im Roman haben sie auch immer noch irgendeinen isländischen Schnaps mit Wasser verdünnt dabei, den sie immer wieder trinken, um sich aufzubauen, den Hans ihnen dann einflößt.
Wir müssen aber auch noch die Beziehung zwischen Witwe Göteborg und Professor Lindenbrook erwähnen.
Ja, stimmt. Das hatten wir jetzt nur so nebenbei am Rand. Die Witwe Göteborg, Carla Göteborg, wird gespielt von Arlene Dahl. Und James Mason, der Professor Lindenbrook gespielt hat, und Arlene Dahl waren sich nicht so grün. Da hat schon so eine gewisse gegenseitige Genervtheit vorgeherrscht am Set, die exakt dem entspricht, was auch zwischen den beiden Figuren, Professor Lindenbrook und Mrs. Göteborg, tatsächlich auch vorgeherrscht hatte. Denn sie ist die Witwe seines Rivalen, sieht ein, dass ihr Mann ihm die Idee gestohlen hat, überlässt ihn daraufhin reumütig auch die ganze Ausrüstung, die Professor Göteborg angesammelt hat, weil sie hätten sonst keine bekommen. Besteht aber darauf, dass sie selber auch mitkommt, um quasi ihren Mann auf dieser Expedition zu vertreten. was Professor Lindenbrook nicht besonders toll findet und wo er sich erstmal mit Händen und Füßen dagegen wehrt, mit allen möglichen Argumenten. Sie müssen denn sich da waschen, wo wir uns auch waschen.
Genau, hauptsächlich deswegen, weil sie eine Frau ist.
Ja, genau. Es gibt auch so Momente, es wird immer wärmer, sie sollten sich jetzt ihr Korsett ausziehen.
Ja.
Ich, Entschuldigung, das, bitte.
Das sieht sie dann ja auch direkt ein. Also ich finde schon, dass die der Charakter von Witwe Göteborg durchaus stark auch gezeichnet ist.
Ja, ja, durchaus. Also das ist eine gute Figur, muss man auch sagen. Ein guter Charakter. Die ist nicht irgendwie nur als Token dabei oder als um da so eine Rivalität oder so ein Love Interest aufzubauen, dass sie sich die ganze Zeit kabbeln und streiten. Es kommt ihr letzten Endes dann auch so, dass er ganz am Schluss, als sie wieder in Edinburgh sind, um ihre Hand anhält. Das Unvermeidliche, dass die beiden Streithähne sich dann ineinander verlieben. Aber darauf, das ist es nicht, worauf sich diese ganze Figur reduziert, sondern die hat schon mehr zu bieten. Mhm.
Ja. Ja, sie ist ja auch die Erste, die mitkriegt, dass sie verfolgt werden von der anderen Expedition, weil sie nachts irgendwie Geräusche hört. Das wird ja von Professor Lindenbrook dann abgetan als Weibergeschwätz, dass seine Frau auch damals immer nur...
Seine Mutter, oder der war nicht verheiratet, das muss die Mutter gewesen sein.
Genau, die immer nur Einbrecher im Haus gehört hat, wenn er am nächsten Tag eine wichtige Vorlesung hatte. Und dann müssen sie ihr nachher recht geben, dass sie die schon vorab gehört hat.
Genau, die dritte.
Und sie entdeckt ja auch nachher dann die Finte von Saknussemm, dass er dann, sie folgen ja den Spuren der alten Expedition, indem sie Markierungen folgen, die Arne Saknussemm hinterlassen hat, nämlich drei Kerben, die er immer in den Fels geschlagen hat. Und Graf Saknussemm, der Nachfahre, hat dann an einer Weggabelung einfach die alten Markierungen mit Sand zugeschüttet und dann neue gemacht, sodass sie sich verlaufen an der Stelle. Was dann aber auch zu ihrem Guten ist, weil sie da dann ja das Wasser finden nachher.
Ja, das stimmt, aber man hätte das eigentlich relativ schnell erkennen können. Vielleicht war das Licht wirklich nicht gut, aber frisch geschlagene Kerben kannst du schon von 300 Jahre alten Kerben unterscheiden, selbst wenn man davon ausgeht, dass in diesen Höhlen keine Korrosion oder keine Erosion stattfindet.
Ja, aber das kannst du auch nur unterscheiden, wenn du zufällig einen Geologen dabei hast.
Ja, also ich würde mal sagen, das kann man auch vom Augenmerk sehen, ob jemand gerade vor 10 Minuten da was in den Stein geritzt hat. Andererseits sind diese beiden Markierungen, die alten und die neuen, so dicht aneinander, die liegen wirklich keinen halben Meter voneinander entfernt, ein paar Zentimeter nur, dass ich mich gefragt habe, was bringt das eigentlich? Da hättest du das auch nicht... Damit kannst du niemanden in die Irre führen, weil die liegen so dicht aneinander, dass diese Gabelung eigentlich immer noch für beide, also diese Markierungen immer noch für beide Wege in der Gabelung gelesen werden hätten können.
Ja, vor allem war es ja auch, sie gehen dann irgendwie einen Hang runter, sagen, hier geht's nicht weiter. Dann geht Witwe Göteborg zurück, sieht, falsche Markierung, wir können den anderen Weg nehmen. Also es ist ein Umweg von 20 Minuten oder so.
Ja, aber dann kommen sie ja auf dem falschen Weg dahin, wo es das Wasser gibt und von da aus, weil Professor Lindenbrook dann unbedingt so ein Quarz mitnehmen muss, kommt dann eine Überschwemmung, ist auch ein bisschen sehr instabil das Ganze, wenn er ein bisschen dran rumklöppelt und ein Quarz aus dieser riesen Quarzformation rausbricht, kommt direkt eine riesen Flutwelle und überschwemmt alles und von da ab gehen die eigentlich den falschen Weg. Sie stoßen da zwar irgendwann wieder auf Saknussemm, der beziehungsweise Alec stößt auf Saknussemm, Alec ist kurz vorm Verdursten, der hat nichts mehr zu trinken durch das ganze Salz, durch das er gelaufen ist und so. Und Saknussemm hat seinen Diener verloren, der an Erschöpfung oder an blankem Entsetzen oder an was auch immer gestorben ist.
Nee, ich würde auch sagen Erschöpfung.
Sieht aber eher nach Entsetzen aus, wie er so da liegt, mit diesem Gesicht. Aber Saknussemm will Alec zwingen, jetzt sein Gepäck weiterzutragen mit vorgehaltener Waffe. Und weil Alec nicht will, einfach weggeht, er hätte auch wenigstens erstmal einen Schluck Wasser trinken können, bevor er sagt, nö, danke für das Wasser übrigens, nö, mache ich jetzt aber doch nicht. Aber so ist man halt als Held, so selbstlos. dann schießt Sagnussen ihn nieder, beziehungsweise er schießt ihn in den Arm. Und das hören dann wiederum die anderen, die sich durch die Überschwemmung, aus der Überschwemmung gerettet hatten und alle. Ich kürze da gerade echt einiges ab, merke ich gerade. Und so treffen die dann wieder auf Alec und so erfahren die auch, dass es da noch jemanden gibt, nämlich Sagnussen, der dann auch, glaube ich, plötzlich recht schnell wieder auftaucht.
Ich wollte noch erwähnen, ich habe auch geschrieben, Lindenbrook hört den Schuss und kann das Geräusch orten mit einer alten Kaffeemühle. Er hat dann so ein komisches Gerät, was wirklich aussieht wie so eine alte Kaffeemühle mit so einem kleinen Trichter oben drauf und sagt dann, das Geräusch kommt aus dieser Richtung.
Das fand ich auch faszinierend, wozu, was man da alles so dabei hat auf so einer Expedition.
Science Fiction,
einen Echo-Ortungsgerät. Das Echo wird hin und her geworfen und er sagt, wenn das letzte Echo verklingt, dann messen wir die Richtung, woraus das letzte Echo kommt und von da kommt der ursprüngliche Ton her. Und ich dachte mir, wieso? Was verstehe ich jetzt nicht? Das letzte Echo kann von überall herkommen. Es muss nicht von daher kommen, wo der erste Ton herkommt. Das hätte man messen müssen. Nicht das den letzten.
Das war auch.
Verstehe ich das irgendwie falsch?
Im Hörbuch hören sie sich ja dann auch irgendwann wieder und sind sie dann nicht irgendwie 7 Kilometer auseinander? Also das war ein bisschen realistischer, was im Hörbuch dann passiert ist.
Ja, da ist es so, da wird die Zeit gerechnet, die der Schall braucht, um zwischen Rufen und Antwort zurückzulegen. Das stimmt. Also das ist, wie gesagt, da ist Jules Verne halt doch wissenschaftlich versiert genug. Der im Allgemeinen ist Jules Verne auch wirklich immer sehr, sehr wissenschaftlich orientiert gewesen und hat das Ganze schon untermauert, auch wenn, wie gesagt, Sauerstoff, Luft entweicht ins All nicht schnell genug, dass man nicht den Müll trotzdem rauswerfen kann. Aber bei sowas wusste er schon, wovon er spricht. Oder zumindest, ich kann es jetzt nicht widerlegen, hat es so gewirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, wie lange der Schall braucht, um irgendwo zurückzulegen. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie ganz vieles in der Science Fiction, solange die Wissenschaft mir plausibel dargestellt wird, nehme ich die einfach hin. Das kann totale Humbug-Wissenschaft sein, wie à la Star Trek. Alles, was Geordi LaForge im Maschinenraum von sich gibt, ist eigentlich mehr oder weniger Quatsch, aber es klingt gut, also glaube ich das. Und kann bei Jules Verne durchaus auch so gewesen sein. Würde ich gar nicht ausschließen. So, und mit diesen ketzerischen Worten und weil wir uns nicht nur in diesem Podcast, also in dieser Aufnahme, sondern auch in dem Film, den wir besprechen, ziemlich genau in der Mitte befinden, beende ich jetzt die erste Hälfte dieser Episode und hoffe, dass ihr auch in der zweiten Hälfte wieder dabei seid. Findet ihr wie üblich hier in der Enervisionsmediathek und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis gleich dann. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.